Ja, mir geht es auch so. Diese Tage sind sehr schnell vorübergegangen. Es waren einige Tage nur, wo wir hier zusammen gewirkt haben. Und ich kann von mir aus sagen, es hat mir viel Freude gemacht, hier nach Salzgitter zu kommen, wo wir gemeinsam über verschiedene Themen, über grundlegende Fragen des Glaubens nachgedacht haben. Ich möchte auch allen mitarbeitenden Gemeinden sehr herzlich danken für all die Mühe, die investiert worden ist, für all die Werbung und für alles Einladen, viele Arbeit, die getan worden ist. Wir haben überall auch die Plakate gesehen. Ich habe mich besonders gefreut, das will ich einfach zur Freude einmal weitergeben, auch für diejenigen, die die Plakate aufgehängt haben. Gestern Abend haben sich 4 Menschen entschieden, die nur aufgrund der Werbung hierher gekommen sind. Also auch diese Arbeit hat sich gelohnt. Alles, was wir im Namen Jesu tun, lohnt sich. Es ist immer gut, wenn wir unsere Kraft, unsere Zeit und alles, was wir zur Verfügung haben, einsetzen für diesen Herrn. Wir kommen nun zum Thema des heutigen Abends. Das Thema heißt 10 Argumente für den Unglauben. Gibt es Argumente für den Unglauben? Nun, viele Menschen haben nachgedacht über den Glauben, aber viele Menschen haben auch nachgedacht über den Unglauben. Und alle haben ihre Argumente genannt. Und wir wollen die Argumente ernst nehmen, indem wir darauf eingehen. Ich habe immer wieder betont an diesen Tagen, dass es darauf ankommt, dass wir auch mitdenken. Gott verlangt keinen blinden Glauben. Wir sollen mitdenken an dem, was er sagt. Und dann mit festem Herzen uns dafür entscheiden. Ich bekam neulich einen langen Brief. Da hatte jemand das Buch gelesen, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und er hat mir viele Argumente dagegen genannt. Ich habe ihn daraufhin angerufen. Und dann sagt er, wissen Sie, ich habe ein Buch geschrieben für den Unglauben. Und da werden Sie zu all dem, was Sie gesagt haben, die Gegenargumente finden. Und dann schickte er mir tatsächlich ein dickes Buch. Der hat also sehr viel Zeit investiert, um die Argumente für den Unglauben zusammenzutragen. Warum hat er sich die Mühe gemacht? Wir sehen immer wieder, dass die Menschen unterschiedlich sind. Der eine bemüht sich, den Unglauben zu verbreiten, den Glauben anzuzweifeln, und andere bemühen sich darum, den Glauben weiterzugeben. Manche interessieren sich für den Glauben und manche sind völlig desinteressiert. Ich habe auch das andere erlebt, wo Menschen brennend waren, zu hören über Fragen des Glaubens. Als wir im letzten Jahr in Moskau waren und dort auch die Botschaft des Evangeliums weitergegeben haben, da waren wir überwältigt von der Aufnahmebereitschaft für diese Botschaft. Ich will das einfach auch mal als ein paar Beispiele weitergeben, was wir erlebt haben, welch ein Hunger nach dem Worte Gottes ist. Wir haben in einer Fußgängerzone gepredigt. Im Nu waren 50, 80, 100 Menschen da, die stehen geblieben waren. Nur deswegen, weil sie hörten, hier geht es um die Frage nach Gott, hier geht es um das Evangelium. Sie blieben stehen und hörten das alles zu. Und am Ende sagten wir, dass wir einige Bücher mitgebracht haben, die wollen wir weitergeben. Die haben uns fast erdrückt. Wir wussten uns nicht zu helfen, wie wir aus der Belagerung rauskamen. Sie wollten die Bücher haben und sie lesen. Da war ein Student, ich fragte ihn, ob er das dann lesen wollte. Er hatte das Buch in der Hand. Er sagte, lesen? Ich werde das studieren. Also solch eine Offenheit, das hat mich zutiefst bewegt. Wir hatten dann einen Stapel Bücher und waren im Fahrstuhl. Wir wohnten in einem 20-stöckigen Hotel. Und die Leute im Fahrstuhl, die sahen, dass das Bücher über den Glauben waren. Und schon sprach mich im Fahrstuhl einer an, ob er ein Buch kriegen könnte. Ich sage, natürlich, kann er kriegen. Die anderen, die da rumstanden, wollten auch eins haben. Im Nu war ich meine Bücher los. Alle Leute im Fahrstuhl hatten dann ein Buch. Und als sie dann noch erfuhren, dass ich der Autor war, hatte dann jemand gesagt, dann wollten sie alle ein Autogramm haben. Und dann können wir uns vorstellen, bis das durch war in dem großen Fahrstuhl, in jedem Stockwerk so fast blieb der Fahrstuhl stehen und andere Leute wollten einsteigen, aber es gab kein Einsteigen, der Fahrstuhl war längst gerammelt voll. Und so fuhren wir ein paar Mal vom 1. bis zum 20. Stockwerk hoch und runter, bis jeder ein Buch hatte und jeder auch sein Autogramm hatte. Solch ein Hunger nach dem Worte Gottes, das hat uns zutiefst bewegt. Und darum wollen wir auch jetzt wieder hinfahren und wieder den Menschen diese Botschaft sagen. Und ich möchte hier einfach an dieser Stelle einfach sagen, wir wollen uns auch der Fürbitte anbefehlen, derjenigen, die diesen Auftrag genauso sehen, dass Gott dort wirkt. Dass Gott uns gebraucht, wir werden eine Gruppe sein von 7, 8 Personen und dann in verschiedenen Städten auch sein, in Karaganda und Moskau, dass Gott uns eine offene Tür schenkt wie damals. Wir wollen den Glauben verbreiten. Das ist unser Anliegen. Aber kommen wir jetzt zu den Argumenten des Unglaubens. Welche Argumente werden genannt? Mir ist aufgefallen, dass die Fragen oder die Gegenfragen zum Glauben sich mit einer unvorstellbaren Häufigkeit wiederholen. Es sind immer dieselben Fragen, egal wo man hinkommt. Und so dachte ich, es ist gut, wenn wir einmal über diese Fragen nachdenken und auch eine Antwort geben. Eine Antwort, die uns dann weiterhilft. Das erste Argument, und das habe ich am häufigsten gehört, die Bibel ist doch auch nur von Menschen geschrieben. Da sind irgendwelche Leute zusammengekommen, die haben darüber nachgedacht, ja, philosophiert, und sie haben etwas aufgeschrieben. Und dann sagt man, diese Bibel hat so viele Übersetzungsfehler, das hält man ja gar nicht aus. In der Bibel wird ein Weltbild der damaligen Zeit verwendet, passt längst nicht mehr für das 20. Jahrhundert. Die Bibel ist weiterhin voller Widersprüche. Und da stehen Dinge drin in dieser Bibel, die wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. In dieser Bibel steht etwas drin von der Auferstehung der Toten. Ein Toter kann doch nicht auferstehen. Und so hat man viele Fragen und Gegenfragen zu dem, was dort gesagt ist. Wenn wir wissen wollen, was die Bibel ist, dann wollen wir zunächst einmal hineinhören, was die Bibel selber von sich sagt. Was sagt denn die Bibel selbst von sich? In Galater 1, Vers 12, da erzählt uns Paulus etwas von dem, woher er diese Information hat, mit der er überall rumgereist ist und wo er viele Menschen erreicht hat. Und er sagt dort, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Hier sehen wir also, die Informationsquelle für die Bibel, für das, was Paulus sagt im Neuen Testament, ist Jesus Christus. Da sagen manche Menschen, naja, das, was der Paulus sagt, ist doch nicht so wichtig. Das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Wer Paulus hört, der hört Jesus. Denn Paulus hat es bekommen durch eine Offenbarung Jesu Christi. Der Paulus war nicht klug genug, um das sagen zu können und schreiben zu können, was ihm Jesus gesagt hat. Hier haben wir, dass dieses Wort von Jesus Christus selbst autorisiert ist. Oder schauen wir uns eine andere Stelle an, 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, die ganze Bibel also. Von der ersten bis zur letzten Seite. Alles stammt von der Informationsquelle Gott. Von keinem Buch können wir so etwas sagen. Kein anderes Buch der Weltgeschichte trägt dieses Siegel, dass es von Gott kommt. Oder nehmen wir noch eine zweite Stelle, 2. Petrus 1, Vers 21, da heißt es, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Hier haben wir es. Menschen haben im Namen Gottes geredet. Hier haben wir also wirklich das Wort des lebendigen Gottes vor uns. Und wer die Bibel einmal durchliest und richtig studiert hat, der wird feststellen, dass er vieles versteht. Weil Gott will, dass wir sein Wort verstehen. Und doch merken wir, dass manche Gedanken von einer solchen Tiefgründigkeit sind, dass wir sie im Letzten nicht ausloten können, weil es Gottes Wort ist. Und das sagt uns Gott in Jesaja 55, Vers 8, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das wird so sein, dass wir nicht alle Dinge bis zum Letzten verstehen. Wir werden das Wort Gottes im Letzten nicht ausloten können. Genauso auch, wie wir seine Schöpfung im Letzten nicht ausloten können. Niemand, kein Neurophysiologe unserer Tage, kann uns erklären, wie das Gehirn funktioniert. Ein Apparat, den Gott uns gegeben hat, unserer Schädeldecke, mit dem wir nachdenken können, mit dem wir Informationen speichern können und viele Dinge behalten können und auch viele Dinge, die wir kennen, verknüpfen können. Das kann kein Computer. Und niemand weiß, wie dieser Apparat funktioniert. Wir Informatiker sind auf der Suche, wie dieser Apparat Gehirn funktioniert. Wenn wir das wüssten, dann würden wir unsere Computer auch nach diesen Prinzipien bauen. Der Schöpfer hat hier Ideen investiert, die wir Menschen noch nicht einmal nachempfinden können. Hier sehen wir, es sind die Gedanken Gottes. Und das gilt auch für die Bibel. Können wir denn anderweitig Antwort finden auf unsere brennenden Fragen als in der Bibel? Viele meinen, sie könnten die Antwort bei den Philosophen erhalten. Aber was sagen uns die Philosophen? Der bekannte Karlsruher Philosoph Hans Lenk hat bezüglich seines Fachgebietes, also der Philosophie, Folgendes gesagt. Die Philosophie gibt selten endgültige inhaltliche Lösungen. Sie ist ein Problemfach, kein Stoff- und Ergebnisfach. Für die Philosophie ist eine neue Problemperspektive viel wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage. Die Philosophie will gar keine Antworten geben. Sie wollen nur neue Probleme in den Raum stellen. Das hilft uns aber nicht. Wir brauchen Antworten. Antworten aber sind gefragt. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das sind brennende Fragen für unser Leben. Der Einzige, der uns diese Fragen beantwortet, ist der lebendige Gott. Ich will mal an einem Beispiel uns zeigen, dass wir die Antwort nirgendwo finden auf unsere Fragen als nur in der Bibel. Und zwar an dem Beispiel, warum gebiert die Frau mit Schmerzen? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Ich las neulich einen Artikel, da hatte jemand geschrieben, ein Biologe, einen Artikel mit der Überschrift Privileg der Tiere, Geburt ohne Leid. Ich dachte, interessiert mich, welche Antwort gibt dieser Mann? Und er stellt fest, für die Giraffe, das neugeborene Giraffenkalb fällt aus über 2 Metern Höhe. Trotzdem verläuft die Geburt meist völlig undramatisch, voller Ruhe und Gelassenheit. Kein Problem bei der Geburt also. Dann kommt er zum Gnu und er sagt, die hochträchtige Gnu-Kuh zieht mit ihrer Herde weiter. Erst unmittelbar zu Beginn der Geburt sondert sich etwas ab. Sie gebiert das große, sehr weit entwickelte Junge ohne Hast und Klagen. Leckt es trocken, massiert es und hilft dem starksigen Kalb, wenn nötig, auf die Beine. Den Rest besorgt das Neugeborene selbst. Der eigentliche Geburtsvorgang dauert dann nur ein paar Minuten. Doch auch diese Zeitspanne kann zu lang sein, wenn Gefahr droht. Dann unterbricht das Gnu einfach und läuft weiter, bis das schon herausschauende Kalb an sicherer Stelle gesetzt werden kann. Also völlig problemlos. Und er schreibt dann weiter, wo immer wir die Geburt der Säugetiere beobachten, verläuft sie anscheinend reichlich mühelos, den Anforderungen der Lebensweise entsprechend und in den vielfältigsten Erscheinungsformen. Und dann hat dieser Biologe sich auch den Menschen vorgenommen und hat hier die Sache betrachtet. Und dann schreibt er, nur der Mensch passt nirgends hinein. Ein Kind pro Geburt ist die Regel und dieses wird unter Schmerzen geboren. Schlimmer noch, ohne Hilfe ist die gebärende Frau so gut wie hilflos. Zumal, wenn es sich um die Erstgeburt handelt. Auch bei den Naturvölkern ist das keineswegs anders. Er sagt, allzu leichtfertig wird das Leben der edlen Wilden idealisiert und zum Vorbild für unsere Zivilisation hochstilisiert. Obwohl die Befunde klar das Gegenteil belegen. Hohe Kindersterblichkeit, und hohes Risiko, im Kindbett zu sterben. Wie sonst hätte die bei wohl allen Völkern zu findende Institution der Hebamme entstehen können, wenn bei den natürlich lebenden Völkern kein Bedarf gegeben gewesen wäre? Und dann folgert er weiter: Warum tut sich ausgerechnet der Mensch so schwer, auf die Welt zu kommen? Dieses Spitzenprodukt der Evolution, das sich selbst als Krone der Schöpfung fühlt, macht den Eindruck, als ob bei seiner Stammesgeschichte etwas Wichtiges schiefgelaufen sei. Zu dieser Ansicht muss man kommen, wenn man die höheren Säugetiere vergleichend betrachtet. Dieser Mann macht einen Fehler. Er meint, wir stammen aus einer Stammesgeschichte, aus dem Tierreich. Das kann ich unmöglich glauben. Gott hat uns geschaffen. Das ist die Lösung. Und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er auch ohne Schmerzen und ohne Probleme gebären kann. Das war für die Frau so vorgesehen. Aber dann passierte etwas Einschneidendes. Und diese Frage kann uns niemand beantworten, als nur die Bibel. Es passierte etwas, dass eine Veränderung kam. Der Mensch trennte sich von Gott und kam damit in das Elend, in den Sündenfall. Der Sündenfall hat uns viele Nachteile gebracht. Not und Leid und Krankheit und Tod sind zum Kennzeichen dieser gefallenen Welt geworden. Und zu der Frau hatte Gott gesagt: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger bist. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Hier haben wir die Antwort. Es ist ein Gericht über die Sünde. Und darum auch der Unterschied zwischen Tier und Mensch an dieser Stelle. Wir sehen also, wir brauchen nur irgendwo zu fragen, irgendwo tiefer zu klopfen. Und wenn wir Antworten suchen, dann merken wir, kein Philosoph, kein Biologe, kein Physiker kann uns die entscheidenden Fragen beantworten. Und darum sind wir gut beraten, wenn wir die Bibel aufschlagen und dort die Antwort suchen. Diese Antwort ist verbindlich und sie ist wirklich von Gott und darum auch wahr. Ich komme zum zweiten Argument, das ich häufig gehört habe, ein Argument des Unglaubens. Der Mensch stammt doch vom Affen ab. Da brauche ich doch nicht an Gott zu glauben. Wenn das so ist, wenn sich alles von alleine entwickelt hat, dann ist doch gar kein Gott zu allem nötig. Wir stammen doch aus einem langen Prozess der Evolution. Es ist doch überhaupt kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das habe ich oft gehört, dieses Argument. Der Mensch soll also vom Affen abstammen. Ich fand neulich ein interessantes Gedicht. Da hat jemand einmal über diese Frage nachgedacht und hat diese Antwort gegeben, jetzt nicht aus der Sicht eines Menschen, sondern aus der Sicht des Affen. Er hat einmal Affen reden lassen, wie sie die Sache wohl sehen könnten. Und das hat er in einem Gedicht formuliert. Und das will ich einmal hier so weitergeben, weil da doch tiefgehende Gedanken, wie ich meine, verarbeitet sind. Er sagt: Drei Affen saßen im Kokosbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt: Was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht, es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagten: Das kann doch nicht sein. Kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab es noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld sich verdienen kann, um unnützes Zeug zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht's ihnen kaum noch zu Kleidern. Die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es am Stoff und am Schneidern. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken, die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Duffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen das Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, von uns kann er nicht abstammen. Eine etwas ironische Antwort, aber doch steckt hier viel drin. Jedes Lebewesen ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat sich das so ausgedacht. Niemals ist ein Lebewesen aus dem anderen entstanden. Es gibt eine ganz scharfe Barriere zwischen den einzelnen Arten, das wissen wir heute auch biologisch. Nie ist ein Hund aus einer Ente geworden und nie ein Frosch aus einem Kaninchen oder umgekehrt. Das ist nie gemacht worden, nie gezeigt worden. Die angeblichen Zwischenglieder der Evolution fehlen immer noch. Es ist einfach eine Hoffnung, eine Vermutung, dass das so ist. Eine wissenschaftliche Basis habe ich darin nicht finden können. Und zu dem Argument, der Mensch und das Tier sind im Prinzip doch gleich, ist eine faustdicke Lüge. Sie ist wissenschaftlich falsch. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gott wollte, dass ein so großer Unterschied besteht. Nur uns Menschen hat Gott die Gabe der Sprache gegeben. Wir können über alle möglichen Dinge nachdenken. Über alle möglichen Probleme können wir sprechen. Alles können wir ausdrücken, weil wir die Gabe der Sprache haben. Wir haben diese wunderbare Fähigkeit. Über Leben und Tod, über Herkunft und Zukunft des Menschen nachzudenken. Das können wir in Sprache formulieren. Das ist eine ganz besondere Gabe, die hat kein Tier. Wir Menschen können lachen, wir können weinen und wir können beten. Das kann kein Tier. Und wir haben ein Gewissen. Wir haben ein Gewissen, das uns anzeigt, dass wir hier und da Fehler machen, dass wir sündig sind. Das zeigt uns unser Gewissen an. Allerdings können wir unser Gewissen auch so abtöten, dass wir es nicht mehr merken. Wenn jemand lügt und das als Gewohnheit tut, wird er es nach einiger Zeit nicht mehr merken, weil das Gewissen stumpf geworden ist. Das gilt auch für das Evangelium. Wenn jemand das Evangelium hört, und das einige Male gehört hat und sich dann nicht entschieden hat, dann wird sein Herz stumpf. So stumpf, dass er nicht mehr bereit ist, dieses Evangelium anzunehmen. Das Entscheidende in seinem Leben wird er nicht mehr wahrnehmen können. Das, was ihm ewiges Leben schenken will, dieses Evangelium, wird er nicht mehr ergreifen. Und darum rufen wir auch an diesem letzten Abend dieser Verkündigungstage auf, wer das Evangelium verstanden hat, dass er es heute festmacht, dass er es nicht aufschiebt und das Gewissen abgestumpft wird. Jetzt, wo er das erkennt, wo das Gewissen noch redet, sollte er es wahrnehmen und sich aufmachen zu dem lebendigen Gott. Wir haben die Fähigkeit zum Denken, das kann kein Tier. Kein Tier kann über grundlegende Fragen nachdenken. Wir können lesen und schreiben. Auch das kann kein Tier. Wir haben die Schrift erfunden und können mit Hilfe der Schrift Informationen weitergeben. Und wir können Informationen lesen. Darum hat uns Gott auch die Bibel gegeben in schriftlicher Form, weil wir es nachlesen können. Und er hat die Möglichkeit gegeben, diese Bibel zu übersetzen in alle möglichen Sprachen, sodass jeder die Bibel in seiner Muttersprache lesen kann. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir haben alle die brennende Frage, was wird sein nach dem Tod? An einem dieser Tage haben wir ja auch besonders über diese Frage nachgedacht. Das können nur wir Menschen. Ein Tier kann diese Frage überhaupt nicht bedenken. Wir haben die Möglichkeit zu schöpferischen Fähigkeiten. Wir können Probleme erkennen, und wir können dann Probleme lösen, Erfindungen machen und über alle diese Fragen zutiefst nachdenken. Das ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Ich komme zum dritten Einwand. Es gibt ja so viele Religionen. Wenn die alle richtig sein sollen, dann weiß ich nicht, was da noch gilt. Oder umgekehrt, alle Religionen können doch nicht richtig sein. Die müssen doch falsch sein. Dann weiß ich nicht, was da richtig sein soll. Oder andere sagen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. So hat es schon der alte Fritz gesagt. Und der muss es ja wissen. Der war Atheist. Jeder nach seiner Fasson. Viele leben nach dieser Devise und gehen am entscheidendsten vorüber. Lessing, einer, der sich mit der Frage der Religion befasst hat, hat die Ringparabel geschrieben. Und das war ein unvorstellbar scharfer Angriff gegen das Evangelium. Er hat das Evangelium dadurch relativiert in einer Weise, dass er sagt, es ist letztlich ganz egal. Niemand kann wissen, was die Wahrheit ist. Er hat das mit diesen Ringen verglichen und man wird dann schon sehen, welcher Ring der wahre Ring ist, nach dem Tode. Er vertröstet nach dem Tode. Lassen wir uns von niemandem vertrösten auf die Zeit nach dem Tode. Dann sind die Würfel gefallen über Zeit und Ewigkeit. Nach dem Tode ist nichts mehr zu korrigieren. Was wir korrigieren können, hat uns Gott in dieser Zeit gegeben. Gott hat uns ausgerüstet mit allen Fähigkeiten, dass wir denken können, dass wir glauben können, dass wir beten können. Wir haben alle diese Fähigkeiten. Und Gott erwartet, dass wir in dieser Zeit, wenn wir durch dieses Leben gehen, eine Entscheidung für ihn treffen. Wenn wir sie nicht treffen, kommen wir in das Gericht, sagt die Bibel. Und darum ist es wichtig, dass wir von unseren Fähigkeiten Gebrauch machen und sie einsetzen, um die Botschaft des Evangeliums für uns ernst anzunehmen. Wenn irgendeine Religion richtig wäre und wahr wäre, hätte Jesus gesagt, ihr lieben Leute, geht doch hin dort nach Indien oder nach Japan oder wo auch immer hin. Die Leute haben eine Religion, die ist richtig. Wenn ihr die Religion annehmen werdet, dann seid ihr gerettet. Vor allen Dingen hat es noch einen zweiten Vorteil, ich brauche da nicht ans Kreuz zu gehen, weil es eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Hat Jesus das gesagt? Er hat gesagt, geht hin zu allen Menschen dieser Erde und verkündigt diese Botschaft des Heils. Es ist die einzige. Und darum muss ich ans Kreuz gehen. Des Menschen Sohn ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das war sein Grund. Es war von vornherein eingeplant, dass er an das Kreuz gehen wird, um alle Sünde zu tragen. Am Kreuz können wir ablesen, ob irgendeine Religion uns helfen kann. Keine Religion rettet uns. Weder die, die es schon gibt, noch die, die wir uns selber machen. Mit den eigenen Religionen und mit all den großen Religionen dieser Welt gehen wir Menschen verloren. Ewig verloren, das sagt uns die Bibel. Wir werden nur gerettet durch das Evangelium. Und das können wir uns überlegen. Wir haben alle einen Kopf zum Nachdenken. Wir können uns das sehr leicht überlegen. Stellen wir uns einmal vor, es gibt irgendwo auf dieser Erde einen Stamm und dort ist noch nie ein Missionar hingekommen. Was ist mit diesen Menschen? Sind sie gerettet von Natur aus, sodass sie alle in den Himmel kommen, oder sind sie alle verloren? Wie ist das mit diesen Leuten? Nun, denken wir das mal durch, diese Frage. Jesus hat gesagt, geht hin zu allen Völkern und verkündigt ihnen das Evangelium. Wir wissen, wenn jemand hingeht und das Evangelium verkündet, dann wird nur ein Teil der Menschen das Evangelium annehmen. Das erleben wir in diesen Tagen auch. Nur ein Teil nimmt das Evangelium an. Die anderen nehmen es nicht an und bleiben in der Verlorenheit. Aber ein Teil lässt sich herausrufen und wird gerettet. So ist das auch bei den Stämmen, wo die Missionare hingehen. Ein Teil nur der Menschen nimmt die Botschaft an. Das heißt, durch die Verkündigung des Evangeliums, wenn wir das erste denken, wenn sie alle schon gerettet wären, werden die meisten ausgeschaltet und sie gehen verloren. Das kann doch nicht die Botschaft des Evangeliums sein. Die Evangeliumsbotschaft ist die Botschaft der Rettung. Sie werden durch das Evangelium gerettet. Sie sind also von ihrem Grundzustand aus verloren und diejenigen, die die Botschaft annehmen, werden gerettet. Das können wir uns doch ganz leicht überlegen. Und darum sagt Jesus, geht hin überall und sagt allen Menschen diese Botschaft. Denn von Natur aus, vom Sündenfall, sind sie alle verloren. Sie brauchen alle das Evangelium. Dieses Evangelium muss weitergesagt werden, weil sonst die Menschen verloren gehen. Ich habe neulich eine erschütternde Geschichte gelesen von einem, der zum Tode verurteilt war. Und dann kommt nachher noch ein Theologe und er will ihm etwas sagen und er murmelt irgendwas so vor sich hin. Ist wirklich so passiert. Und er fragt der zum Tode verurteilt, was er da murmelt. Und er sagt, ja, ich rede einige Worte der Bibel vor mir her. So ganz professionell, gleichgültig, ohne ihm irgendetwas Entscheidendes zu sagen. Und da sagt der Mann, der zum Tode verurteilt ist, ihr glaubt ja selbst nicht, was in der Bibel steht. Wenn ihr das glauben würdet, dass ein Mensch verloren ist, ohne das Evangelium, warum sagt ihr das nicht? Wenn ich das glauben würde, was ihr vorgebt, was in der Bibel steht, ich würde durch ganz England laufen und jedem Menschen das sagen. Ich würde auf Knien über Glasscherben laufen, um eine Seele zu retten, hat der Mann erkannt, der zum Tode verurteilte. Das Evangelium ist notwendig zur Rettung. Wie kann jemand gleichgültig darüber reden? Wir müssen zutiefst bewegt sein von dieser Botschaft. Weil diese Botschaft uns rettet. Nur diese Botschaft rettet uns. Und darum verkünden wir das hier auch mit einer Eindeutigkeit, dass wir wirklich begreifen, nur das Evangelium von Jesus Christus bringt uns in den Himmel. Aber diese Botschaft rettet uns wirklich. Wer diese Botschaft heute annimmt, der geht als ein Kind Gottes nach Hause. Der Himmel ist ihm gewiss, das sagt der Herr Jesus. Er hat sich dafür verbürgt. Du darfst das glauben, keine Religion rettet. Das sind Fantasieprodukte der Menschen. Nur das Evangelium von Jesus, das ist die Heilsbotschaft, die uns rettet. Das war der größte Tag in meinem Leben, als ich das erkannt habe, dass das Evangelium von Jesus Christus rettende Kraft hat. Da kann man doch nur eins tun, das annehmen. Und man ist reich beschenkt. Ich habe oft erzählt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bin der reichste Mann in Braunschweig. Glaubt ihr das? Nicht wegen meines Bankkontos, kann man vergessen. Weil ich einen Schatz im Himmel habe, weil ich reich bin durch Jesus. Alles habe ich. Gott ist mein Vater. Gott hat den ganzen Himmel. Unvorstellbare Schätze, unvergänglich. Ich bin sein Kind. Und darum bin ich Erbe. Das gehört mir alles. Ich brauche das nur noch in Empfang zu nehmen. So reich bin ich. Das kann man nicht ausdrücken in Millionen oder Milliarden, auch nicht in 10 noch 25. Es ist menschlich nicht mehr beschreibbar. Und schaut, das kann jeder heute werden, so reich, dass ihm der ganze Himmel gehört. So hat Gott uns geliebt. So hat er uns geadelt. So hat er gehandelt mit dem Kreuz. Dass wir alle gerettet werden können. Das ist eine Botschaft. Ich habe nie eine bessere Botschaft gehört. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und darum verkündige ich dieses Evangelium so gerne. Weil es nichts Besseres gibt, was wir irgendjemandem anbieten können. Diese Botschaft vom Reiche Gottes. Das Evangelium ist niemals von Menschen erdacht. Das Evangelium hat rettende Kraft. Und ist eine Erfindung Gottes. In allen Religionen muss der Mensch sich selbst abmühen, muss alle möglichen Dinge tun. Ich habe sogar gehört, früher war es sogar üblich, in Rom musste man so und so viele Treppen auf Knien hochgehen und auf jeder Stufe ein Vater Unser beten. Und wenn du oben angekommen bist, dann sagt man dir, du kommst jetzt in den Himmel, dann sind da deine Sünden vergeben. Ich habe das nirgendwo in der Bibel gelesen. Nirgendwo. In meiner Bibel steht, wer den Herrn Jesus annimmt, der wird gerettet. Das ist Evangelium. Wer sagt, Herr, nimm mich an in meiner Schuld, in meiner Sünde, ich komme zu dir. Und der Jesus sagt, du bist gerettet, du bist angenommen. So wie der Schächer am Kreuz Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hatte nichts zu bringen, nur seine Schuld. Und genau das können wir auch tun. Das ist Evangelium. Ein anderes Argument, was ich oft gehört habe, ist das vierte Argument. Viele Menschen haben nie etwas vom Evangelium gehört. Die Menschen vor Christus haben das Evangelium nicht gehört. Und viele Millionen unserer Zeitgenossen wissen auch nichts davon. Also kann das doch nicht wahr sein, das, was die Bibel sagt. Nun, zunächst einmal, alle Menschen, die vor Jesus Christus gelebt haben und die das getan haben, was Gott gesagt hat im alten Bund, die sind natürlich auch gerettet durch Jesus, durch nichts anderes. Denn das Alte Testament ist voller Verheißungen auf den, der kommen wird. Und sie sind im Vorgriff auf das Kreuz von Golgatha gerettet, weil sie das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat. Natürlich, auch dadurch. Niemand wird anders in den Himmel kommen, als durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Oft sind das Ausreden. Wir haben das nie gehört. Ich hielt einen Vortrag in Wernigerode. Das war kurz nach der Öffnung der Grenze. Ich dachte, diese Menschen, die werden nur zufliegen dem Evangelium. Sie werden das nur in sich hineinsaugen und aufnehmen, weil sie jetzt die Botschaft hören. Und ich war zutiefst enttäuscht. Hinterher in der Diskussion sagt mir jemand, ja, wissen Sie, wir haben das ja so lange nicht hören können. Wir haben doch einen Nachteil gegenüber dem Westen. Ich sage, aber heute haben Sie es doch gehört. Nehmen Sie es doch an. Jetzt haben Sie doch die Chance. Sie haben heute das Evangelium gehört. Ein Tag, einmal gehört, reicht aus, um das Evangelium anzunehmen. Wirklich, wer es einmal hört, kann gerettet werden. Der Zachäus hat nur einmal die Botschaft gehört, als er von seinem Baum runterkam. Da hat Jesus ihm die rettende Botschaft gesagt. Der nahm das an und wurde von Stund an gerettet. Und der Jesus sagt ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist möglich. Und wenn du 50 Jahre nicht das Evangelium gehört hast und du hörst es heute, dann wirst du heute gerettet, wenn du es annimmst. So ist das Evangelium gestaltet. Du musst nicht 1000 Treppen steigen oder irgendetwas tun, damit du gerettet wirst. Du kannst es augenblicklich und sofort annehmen. Und Gott sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 30, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Die Zeit, wo wir in eigenen Gedanken gelebt haben, in eigenen Philosophien, das übersieht Gott. Fragt Gott gar nicht mehr nach. Aber wenn du von heute an das Evangelium annimmst, dann bist du dadurch gerettet. Und die 50 oder 40 oder 30 Jahre, wie alt du auch gerade bist, der Unwissenheit, der falschen Wege, die rechnet Gott dir gar nicht mehr zu. Das übersieht Gott. Gott sieht dich von heute an so, als wärst du immer mit dem Evangelium gegangen. Du bist gerettet. So eine solche Wirkung hat das Evangelium. Ich komme zum fünften Argument. Mit dem Tod ist alles aus. Oh, das habe ich schon so oft gehört. Der Leib verwest, dann ist alles vorbei. Das stimmt nicht. Mit dem Tod hört vieles auf, aber ist nicht alles vorbei. Mit dem Tod wirst du nicht mehr das Evangelium hören. Jenseits der Todesgrenze wird uns das Evangelium nicht mehr verkündigt werden. Wer das sagt, der lügt. Das steht nirgendwo geschrieben. Die Bibel sagt, heute ist die Zeit des Heils. Heute ist die Stunde des Evangeliums. Tu es heute und du wirst gerettet. Nach dem Tode gibt es keine Chance. Das sind Phantasten, die uns das erzählen, aber nicht Leute, die auf dem klaren Boden der biblischen Botschaft stehen. Du wirst nach dem Tode nie wieder das Wort Gottes hören. Ich bin davon überzeugt, die Leute, die ohne dieses Evangelium in die Ewigkeit gehen, und die Bibel sagt, sie sind am Ort der Verlorenheit, sie werden einen Gedanken haben. Wir haben doch mal das Evangelium gehört. Und da wurde gesagt, man kann das heute annehmen und wird heute gerettet. Warum habe ich das nicht getan? Und sie werden eine Ewigkeit lang in Vorwürfen stecken. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn man etwas falsch macht? wie man sich ständig anklagt und sagt, hätte ich das bloß nicht gemacht. Also mir ist das in meinem Leben schon öfter passiert, wo ich hinterher denke, ja Mensch, wie konntest du so dumm sein und einfach so und so handeln? Und so geht's einem. Nur das sind zeitliche Dinge, das kann man korrigieren. Und wenn man gegenüber jemandem etwas falsch gemacht hat, kann man hingehen zu ihm und sagen, entschuldige, das war nicht in Ordnung, was ich getan habe, vergib mir. Und dann kann man das bereinigen, das ist möglich. Aber dieses ist nicht mehr zu korrigieren. Jenseits der Todesmauer ist nichts mehr zu korrigieren. Die Würfel sind endgültig gefallen, das sagt die Bibel. Nach dem Sterben kommt das Gericht. Ich habe gelesen von Ho Chi Minh, den kommunistischen Führer Vietnams. Er hat in seinem Testament etwas reingeschrieben und das will ich einmal hier in einem Satz zitieren. Er sagt, und das wurde damals, als er gestorben war, vorgelesen. Da schrieb er, ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Ich würde sagen, der hat recht. Der wird sie wieder treffen. Fragt sich nur, wo. Er trifft sie genau dort, wo er auch hingeht. Ohne Gott und ohne den Glauben. Ist das nicht schrecklich? Es ist schrecklich, aus dieser Welt zu gehen, ohne den Herrn Jesus. Aber sehen wir, auch er hat geglaubt, es geht nach dem Tode weiter. Er sagt, ich gehe hin, wo die Genossen sind. Das wusste er offenbar. Das wissen wir alle. Warum wissen wir das? Die Bibel sagt schon im Alten Testament, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es geht weiter. Das wussten die alten Ägypter und sie haben die riesigen Pyramiden gebaut. Das wussten die Azteken, das wussten die Inkas, das wussten sie alle. Und sie haben den Tod große Baudenkmäler gebaut, weil sie es nicht besser wussten. Aber wir wissen es. Wir wissen, wie wir in das Reich Gottes kommen. Durch das Evangelium von Jesus Christus. Darum nimm diese Botschaft an und glaube diesen Zeitgenossen nicht, die da sagen, mit dem Tod ist alles aus. Mit dem Tod fängt es erst richtig an. Das ist die Botschaft der Bibel. Ein anderes Argument, das sechste, es gibt so viel Leid in der Welt. Wenn es so viel Leid gibt, dann kann das doch nicht ein Gott der Liebe sein. Naja, eine gewisse Logik steckt da drin. Nur, das ist wie bei einer Mathematikaufgabe. Wenn man sie nicht zu Ende rechnet, hat man das Ergebnis auch nicht raus. Und hier ist die Sache nicht zu Ende gedacht worden, weil man das Wort Gottes nicht beachtet hat. Ich will das mal ganz einfach und trivial erklären. Die Automobilwerke bauen wunderbare Autos mit Scheinwerfern, mit der besten Lenkung und das alles gut durchdacht, mit Federungen, alles, an alles haben die Konstrukteure gedacht. Sie haben auch daran gedacht, wenn wir mit einem Auto nachts spazieren fahren, dass wir dann auch noch sehen können. Dass wir dann nachts nicht im Straßengraben landen, sondern da sind Lampen vorne dran, die Lampen zeigen uns den Weg. Wir brauchen Licht auf dem Weg. Das kann uns jeder Autokonstrukteur sagen. Was tut der Mensch? In der Bibel steht, Gott ist Licht. Wenn wir durch diese Welt gehen wollen, brauchen wir Licht. Wir brauchen Gott. Ohne Gott haben wir kein Licht. Die Bibel sagt, wir wandern und wandeln in der Finsternis. Ohne Gott wandeln wir in der Finsternis. Das tun wir auch. Wir gehen einfach ohne Licht durchs Leben, ohne Gott. Und dann wundern wir uns, wo wir hinkommen. Natürlich fahren wir unser Leben zu Schrott. Wir kommen in das Leid. Der Sündenfall ist die Ursache für alles Leid in dieser Welt. Wäre der Mensch nicht von Gott weggegangen, dann ging es uns wunderbar auf dieser Erde. Wir hätten keine Probleme, keine Kriege, keinen Tod, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, heile Ehen. Alles wäre wunderbar. Wir sind in die Finsternis gegangen und jetzt wundern wir uns, dass es so viel Leid gibt. Gott lässt uns gehen. Gott lässt uns dorthin gehen, wohin wir wollen. Wir haben die Freiheit. Gott hat keine Roboter geschaffen. Die Roboter können wir alle programmieren. Da gibt es Roboter, die schrauben nur die Radmuttern an ein Auto ran. Mehr können die nicht. Die können nur das, weil sie so programmiert sind. Die können nichts anderes tun, als nur Schrauben anschrauben. Dann gibt es andere Roboter, die sind programmiert, um ein ein Rad zu montieren. Und so machen das die Roboter. Gott hätte auch Roboter schaffen können. Das wollte er nicht. Gott hat freie Menschen geschaffen mit einem freien Willen. Und damit hat er uns geadelt. Wir haben einen großen Freiheitsgrad, uns zu entscheiden, so oder so. Und das tun wir Menschen auch. Die Menschen haben sich entschieden für die Finsternis. Und dieser Gott, das ist für mich das Unbegreifliche, dieser Gott sagt dennoch, Leute, ich rufe euch heraus aus der Finsternis, kommt doch, ihr geht ewig verloren, kommt doch in das Licht. Und er ruft uns in herzlichem Erbarmen, weil er nicht will, dass wir nachher noch in den ewigen Tod kommen. Er will uns erretten. Er will, dass wir ins Licht kommen. Wenn es um das Leid geht, dann möchte ich noch ein Wort sagen. Auch gläubige Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, müssen manchmal Leid tragen. Aber nur in dieser Zeit, in dieser Welt. Das kann uns passieren. Aber die Frage, wie wir dieses Leid tragen, ist ein großer Unterschied. Im Psalm 73, da schreibt einer, der im Leid steckt und dennoch im Glauben ist. Und er sagt, denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht im Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Ja, hier sehen wir, manchmal geht es den Gottlosen sogar besser. Sie strotzen manchmal so vor Gesundheit. Und er als Gläubiger muss leiden. Das gibt es. Aber ein Unterschied ist es, wie man es trägt. Und er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an. Du nimmst mich an. Das erkennt er. Das Leid hat ein Ende. Das ist das Große, was wir hier von Gott erfahren. Ich komme zum siebten Argument. Wir sind nur ein unbedeutendes Staubkorn im Universum. Da haben sich mehrere Leute zu geäußert. Es sind große Männer der Weltgeschichte mit großen Namen, Nobelpreisträger und alle möglichen unter ihnen. Und was haben sie uns gesagt? Jacques Monod sagt, wir sind nur Zigeuner am Rande des Universums. Friedrich Nietzsche meinte, wir sind kosmische Eckensteher, also völlig unbedeutend, was soll's. Und Immanuel Kant, er nennt sich Philosoph, und was redet er hier für einen Unfug? Er sagt, die Größe des Universums vernichtet unsere Wichtigkeit. Ja, dieser Mann hätte doch nur mal die Bibel aufschlagen können. Er hätte doch die Lösung gefunden. Da steht doch im Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Die riesigen Weiten des Weltalls und diese unvorstellbare Menge der Sterne zeigt uns doch an, wie groß dieser Gott ist. Die Größe Gottes wird uns doch dort manifest, wird uns dort gesagt, sodass wir es alle begreifen können. Wir waren vor wenigen Wochen in Südafrika gewesen und ich war bewegt von dem Sternenhimmel dort. In der sauberen Luft, wolkenlos, war der Himmel in der Nacht und ich habe nur gestaunt über diese Sternenwelt. Und ich konnte nur sagen, Vater, das hast du alles gemacht. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich sehe deine Werke. Wie groß bist du. Wir loten das nie aus, was wir dort sehen. Und jemand sagte mir dort, da gibt es ein Sternbild, das Kreuz des Südens. Ganz deutlich zu sehen als Kreuz. Und jemand sagte mir, das fand ich eine gute Lösung. Und er sagte mir, dieses Kreuz ist für uns auf der südlichen Halbkugel gemacht. Das Kreuz von Golgatha stand auf der nördlichen Halbkugel. Wir hier auf der südlichen Halbkugel brauchen auch das Zeichen des Kreuzes. Und Gott hat es in den Himmel geschrieben, dass wir erinnert werden an das Kreuz von Golgatha. Fand ich eine gute Idee. Dem konnte ich zustimmen. So groß ist Gott, dass er seine Botschaft sogar in die Sterne schreibt. Nicht wie die Astrologen. Da wollen wir deutlich vorwarnen. Wir sehen in den Sternen die Größe der Schöpfung Gottes. Wir brauchen nur hinauszuschauen und wem das nicht reicht, der möge einen Feldstecher nehmen, dann sieht er gleich nochmal 10-mal so viele Sterne auf einmal. Dann kann er erahnen, wie groß dieser Schöpfer ist, der das gemacht hat. Und darum sagt der Psalmist auch im Psalm 8, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er erkennt, wie groß dieser Gott ist, der eine so gewaltige Schöpfung ins Leben gerufen hat, gemacht hat, und dann kümmert er sich um jeden Menschen. In der Bibel steht, er hat jeden Stern mit einem Namen versehen. 10 hoch 25 Sterne, kann niemand zählen. Das sagt die Bibel auch. Und jeder Stern hat einen Namen. Wie lächerlich dagegen sind die 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, von der Zahl her gesehen. Wie viel mehr kennt Gott nicht nur unseren Namen, sondern unseren kompletten Lebenslauf? Wenn einer uns versteht, dann ist das der lebendige Gott, der alles weiß. Vor ihm sind wir ein aufgeschlagenes Buch. Der kennt jeden Gedanken unseres Lebens. Ein großer Schöpfer ist das, ein großer Herr, mit dem wir es zu tun haben. Dieses Argument, was da gesagt wird, wir sind ein unbedeutendes Staubkorn, ist völlig falsch im Angesicht dessen, der das geschaffen hat. Er hat uns gesagt, all das soll uns zeigen, wie groß der Schöpfer ist, dass wir eine Ahnung bekommen von diesem Schöpfer. Das achte Argument, die Kirchen haben auch vieles falsch gemacht. Naja, wenn das gesagt wird, da schlage ich voll zu. Da sage ich, das stimmt. Die Kirchen haben unglaublich viel falsch gemacht. Die Menschen haben sogar Folgendes gemacht. Da waren Menschen, die haben an den Herrn Jesus geglaubt, weil sie wussten, durch das Evangelium werden sie in den Himmel kommen. Und deswegen kamen sie auf einen Scheiterhaufen. Von der Kirche verurteilt. Johannes Hus war so einer. Der wurde wegen seines Glaubens an das Evangelium von der Kirche in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das hat die Kirche gemacht. Das ist jammerschade. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn eine Institution so etwas tut an Menschen, die an den Herrn Jesus glauben. Kreuzzüge sind veranstaltet worden. Viel Not ist über Menschen gebracht worden. Und in den großen Kriegen sind von den Pfarrern Kanonen gesegnet worden. Was für eine schreckliche Sache. Buße tun müssen wir darüber. Über solch schreckliche Geschehnisse. Dass die Menschen Maschinen erfunden haben, mit denen man Menschen töten kann, ist schon schlimm genug. Aber dass Pfarrer noch hinkommen und sie segnen, das ist Gotteslästerlich zum Quadrat. Das spottet zum Himmel. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Schlimm ist das. Wir hatten einen indischen Gastwissenschaftler und er sagte mir, er hat das Christentum nie verstanden. Er sagte mir, hier in Europa ist doch das Christentum. Aber sagt er, wenn er die Geschichte richtig kennt, sind hier die meisten Kriege geführt worden. Das kann ich nicht verstehen, wenn das Christentum doch eine so gute Religion ist. Meine Lieben, das Christentum, wenn es sich als Religion gebärdet, dann ist es absolut wertlos. Völlig wertlos. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, sagt der Herr Jesus. An den Taten. Wenn wir das tun, was dem Evangelium zuwiderläuft, haben wir ein schreckliches Zeugnis vom Evangelium abgelegt. Dann haben wir das Evangelium nie verstanden. Europa ist wohl christianisiert worden, aber Europa ist nie evangelisiert worden. In Europa haben nur wenige Menschen das Evangelium wirklich angenommen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent in unserem Land wirklich Menschen sind, die dem Herrn Jesus nachfolgen, die ganz zu ihm gehören. Die meisten tragen den Namen, dass sie Christen sind. Und sie gehen mit diesem Namen ewig verloren, weil sie nie eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gefunden haben, weil sie sich begnügt haben mit ein bisschen Kirchlichkeit. Und darum rufen wir, und ich möchte jeden wachrütteln heute Abend, dass wir das begreifen und erkennen, wo wir stehen, dass wir uns nicht begnügen mit so ein bisschen Kirchlichkeit und vielleicht noch den Pfarrer kennen oder irgendwas, was wir da meinen, was uns retten kann.
Uns rettet nur das Evangelium von Jesus Christus. Oh, das möchte ich jedem so richtig tief ins Herz sagen, dass wir das verstehen können. Und ich möchte das mit großer Liebe tun, dass wir erkennen, hier ist der lebendige Gott, der zu uns redet und der mich ganz persönlich meint und sagt, ich habe alles für dich getan. Ich bin ans Kreuz gegangen, weil ich dich geliebt habe. Ich habe dich geliebt. Ich habe alles getan. Komm doch, lass dich doch erretten. So ruft uns der Jesus. Ein anderes Argument, das neunte, die Christen sind doch auch nicht besser. Ja, so kann man sich immer entschuldigen. Immer die anderen. Nie ich, die anderen. Wenn die anderen der Maßstab sind, dann haben wir schlechte Maßstäbe. Wir sollten bedenken, auch die Christen werden wegen ihrer Taten vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Ich bin manchmal zutiefst erschrocken. Der Jesus hat gesagt, wir müssen einmal Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, was wir geredet haben. Dann wird mir manchmal schwummerig vor Augen, was ich alles schon so gesagt habe in meinem Leben. Aber der Jesus sagt, wir müssen Rechenschaft ablegen von jedem Wort. Lassen wir uns nicht täuschen. Die Geschwätzigkeit der anderen Leute wird uns nicht retten. Wenn wir vielleicht noch sagen, so geschwätzig bin ich nicht, wie Frau Meier oder Frau Müller oder sonst irgendwo, oder Herr Schulze oder wer auch immer. Das ist kein Maßstab. Wir werden alle zur Rechenschaft gezogen. Ich habe einmal im Gefängnis gepredigt und ich hatte dann ein Gespräch mit einem, der schon einige Jahre dort saß, und ich fragte ihn, ich sage, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier? Er sagte, ich habe einmal einen Streit gehabt mit meiner Frau und dabei ist dann meine Frau gestorben. Wo ich sage, da stirbt die einfach so? Naja, nachher kam es raus, er hat sie erschlagen. Er hatte also da eine ganz feine Vokabel gefunden, wo er gar nicht drin vorkam. Sie ist gestorben. Ganz so von alleine. Und dann nachher, dass ich weiter entschuldigt, er sagte, wissen Sie, ich habe ja nur meine Frau umgebracht. Er hat das zugegeben, hat das Wort benutzt. Aber sagt er, da hinten, da sitzt einer, der hat schon zwei umgebracht. Da bin ich doch fein raus. Das sind unsere schiefen Vergleiche am anderen Menschen. Der Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht vergleichen mit den anderen. Wir sollen uns vergleichen mit dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab für uns. In 2. Korinther 5, Vers 10, da steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange, wie er gehandelt hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir müssen Rechenschaft geben, auch diejenigen, die Christen sind. Das macht uns nicht frei. Wir müssen uns selbst entscheiden, weil wir einen eigenen freien Willen haben und wir können bestimmen, wie wir unser Leben gestalten. Der Jesus ruft uns auf, eine Neugestaltung des Lebens anzufangen. Neu zu werden. Eine neue Kreatur zu werden. Nicht mehr der Alte zu sein. Das aufzugeben. Und er gibt uns Hilfe, dass wir verwandelt werden. Von Neuem geboren werden. Das kann nur der Jesus schenken. Und das können wir bei ihm bekommen. Ich komme zum letzten und zehnten Argument. Das habe ich auch sehr oft gehört, wenn ich jemanden einlade, eine Evangeliumsversammlung zu besuchen, höre ich oft, ja, wissen Sie, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Sie sind nun mal so ein ulkiger Kauz und beschäftigen sich mit dem Evangelium. Sie lesen die Bibel und erzählen das noch weiter, aber wissen Sie, ich habe ganz andere Hobbys. Dann wird das verglichen mit einem Hobby. Und das können die Leute tun. Und die Leute haben auch viele Hobbys. Und sie haben die Auffassung, es ist eben Geschmackssache, was man tut und womit man sich beschäftigt. Nun, man kann sich beschäftigen mit Autos und kann das zum Hobby machen. Und ich sage, das ist völlig egal, was ich für ein Autotyp fahre. Für die Ewigkeit ist das völlig belanglos. Fragt kein Mensch mehr nach. Gott fragt mich da nicht mehr nach. Gott wird mich nie fragen, was ich für ein Hobby gehabt habe, ob ich Bienen gezüchtet habe oder ob ich mich mit der Modelleisenbahn beschäftigt habe. Spielt keine Rolle. Gott fragt mich einmal, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Was hast du mit dem Evangelium gemacht, als du es gehört hast? Wir haben es hier nicht mit einem Hobby zu tun. Bei dem Evangelium geht es um Himmel und Hölle. Eine riesige Spannbreite, die hier zur Debatte steht. Das ist das, wo Gott uns in die Entscheidung stellt. An der Person Jesu Christi entscheiden sich ganze Ewigkeiten. Gott hat uns eine große Verantwortung gegeben, indem er uns einen weitreichenden Entscheidungsradius gegeben hat. Wir dürfen nicht nur entscheiden, wann wir morgens aufstehen wollen oder abends ins Bett gehen oder was wir heute Mittag essen wollen. Gott hat uns die Entscheidung gegeben für Zeit und Ewigkeit. So weit, dass wir selbst bestimmen können, wo wir unsere Ewigkeit zubringen wollen. Der Wille Gottes ist eindeutig. Er hat uns geliebt und gerufen mit einem heiligen Ruf. Komm, nimm das an, dass du Ewigkeit hast. Wir haben die Freiheit, daran vorüberzugehen. Wir haben die Freiheit zu sagen, ich beschäftige mich lieber mit anderen Dingen. Wir haben jetzt 10 Argumente gehört, die wir sicherlich hier und da auch schon gehört haben. Und wir haben gesehen, dass keines der Argumente vor Gott gilt, weil zu allem Gott uns die entscheidende Antwort gegeben hat. Gott hat sie uns beantwortet, sodass wir gut informiert sind. Wir werden im Gericht Gottes keine Entschuldigung haben, niemand, wer wir auch sind, weil Gott zu allem Stellung genommen hat. Und doch ein Argument wird Gott anerkennen. Weißt du, welches Argument das ist? Das ist das Argument, ich habe nicht gewollt. Ich will nicht. Ich will nicht diese Botschaft annehmen. Das erkennt Gott an. Nur der Wille. Der Herr Jesus hat vielen Menschen das Evangelium vom Reiche Gottes gesagt. Viele Menschen haben die Botschaft gehört. Und sie waren erstaunt über die Vollmacht, mit der er gesprochen hat. Sie waren zutiefst bewegt. Sie haben erlebt, wie er 5000 Mann gespeist hat. Sie haben erlebt, wie er Tote auferweckt hat, wie er Kranke gesund gemacht hat. Er hat sich ausgewiesen als der Sohn Gottes. Und sie haben die beste Botschaft von ihm gehört. Und was tun die Menschen? Haben sie das alle angenommen? Er sitzt vor den Toren Jerusalems, vor dieser Stadt, die er in besonderer Weise geliebt hat und wo er gepredigt hat. Er sitzt und in Matthäus 23, Vers 37, da lesen wir das. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das lässt der Herr Jesus stehen. Er hätte alle Macht gehabt. Er hätte Feuer vom Himmel regnen lassen können. Er hätte alles Mögliche tun können. Er hat das alles nicht getan. Er lässt das stehen. Ihr habt nicht gewollt. Aber er selbst ist traurig und weint darüber. Er weint über die Menschen, die er jetzt in die Verlorenheit abmarschieren geht. Er sieht sie in der Verlorenheit. Darüber ist er traurig. Und darum wollen wir uns heute Abend zurufen. Ändere deinen Willen. Sage Ja zu Jesus. Das wird dich retten, wenn du Ja sagst. Wenn du einfach nur sagst, ich will. Das reicht völlig aus, wenn du heute sagst, ich will. Es kann sein, dass du heute zum allerersten Mal hier gewesen bist. Hast das zum allerersten Mal gehört und sagst, ich habe das noch nicht alles verstanden. Musst du auch gar nicht. Aber wenn du nur sagst, ich will mich auf den Weg machen. Ich will mich zu Jesus Christus hinwenden. So wie der eine Mann, der zu Jesus sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der hatte sich richtig eingeschätzt. Ich habe keinen Glauben. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dass ich da rauskomme. Wer diese Frage hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will. Das reicht. Komm heute, lass dich erretten. Sage ja. Nur dein Wille reicht. Alles andere werden wir erklären, wie das geht. Aber komm, heute am letzten Tag dieser Vortragsreihe. Gott ruft dich nicht jeden Tag. Dessen kannst du gewiss sein. Ganz bestimmt nicht. Gott setzt ganz bestimmte Zeiten, wo er Menschen ruft. Und er erwartet, dass wir dann ja sagen. Dass wir dann an seinem Heilsangebot nicht vorübergehen. Dass wir den Gestellungsbefehl Gottes annehmen und sagen, hier bin ich. Herr, ich habe gehört, ich bin hier zur Stelle. Hilf mir. Hilf mir jetzt weiter. Wer diesen Willen hat, dem wird geholfen werden vom lebendigen Gott. Und das können wir bekennen. Wir können das heute Abend bekennen. Ich will. Der Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das reicht schon. Wer mich bekennt, der sagt, ich will, ich komme. Es gilt auch das Umgekehrte. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Jesus sagt, er wird nicht eintreten für ihn. Aber wer sich bekennt, für den tritt er ein. Wer als Suchender kommt und sagt, ich möchte gerettet werden, der erfährt Hilfe, auch heute. Wir wollen es so machen, während wir gleich beten, werden wir die Gelegenheit haben, unseren Willen zu bekunden und zu sagen, ich will. Mehr nicht, nur ich will. Herr Jesus, ich will. Herr Jesus, ich bekenne mich zu dir an diesem Abend. Ich hebe meine Hand, ich stelle mich dazu. Was ich heute gehört habe, ist in mein Herz gedrungen. Ich habe es verstanden. Ich will. Herr Jesus, hilf mir. Das können wir jetzt deutlich machen. Wir wollen aufstehen und beten. Ja, lieber Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist für uns. Du hättest im Himmel bleiben können, in der Herrlichkeit beim Vater. Du hattest gar keinen Grund, hier auf diese Erde zu kommen, um dann gekreuzigt zu werden. Und doch hattest du einen Grund. Du hast unsere Verlorenheit gesehen und hast unsere Sünde getragen, damit Rettung für uns möglich ist. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du wirklich gekommen bist. O Herr Jesus, wir preisen deinen Namen dafür. Und es ist Rettung da, jetzt für jeden, heute Abend. Jeder, der will, wird angenommen von dir. Jeder, der dieses Ja sagt und bekundet, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich will. Herr, hilf meinem Unglauben. Ich komme. Herr, du siehst jeden, den du angesprochen hast. Hilf jetzt einem jeden, dass er das deutlich machen kann. Danke, dass du es tust, Herr Jesus. Ich bitte jetzt, wer diesen Willen hat, zu diesem Ja, zu Jesus, dass er jetzt seine Hand hebt dort, wo er steht und deutlich macht, das ist die Botschaft für mich. Ich will. Ich gehe nicht vorüber. Heben wir jetzt die Hand. Jetzt dort, wo wir stehen, das deutlich machen. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wer nimmt diese Botschaft an? Wer bekennt sich zu Jesus und sagt, Herr, hilf mir. Dankeschön. Ja. Danke. Dankeschön. Der Herr segne euch. Herr Jesus, du hast jeden gesehen. Du hast die Herzen bewegt. Herr, du warst am Kreuz und deine Tat hat sich gelohnt. Dein Rettungswerk geht weiter bis heute und immer weiter. Du hast es getan. Es war die größte Tat in dieser Welt, Menschen zu retten. Danke dir, Herr Jesus. Ich preise deinen Namen, dass du uns so rufst mit Güte und Barmherzigkeit. Wir dürfen wirklich kommen. Hab Dank dafür. Amen.